Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des To-Do-Developer-Podcast mit Robin Manuel Thiel und mir, Malte Lantin. Robin Manuel, wie läuft's heute?
Hey Malte, guten Morgen alle zusammen, grüßt euch. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass wir auch diesmal wieder ein Tech-Thema mitgebracht haben. Aber vorher starten wir mal ein bisschen in Dankeschön und Feedback ein. Wir haben nämlich Kaffee spendiert bekommen für die letzte Folge und zwar 3 ganze Kaffee von Peter. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Wer gar nicht weiß, wovon wir gerade reden, wenn ihr euch eine Folge gefällt, dann freuen wir uns immer sehr, wenn ihr Lust habt, uns einen Kaffee auszugeben. Dafür gibt es einen Link unten in der Beschreibung vom Podcast. Aber hört euch erstmal die Folge an und entscheidet nachher, ob ihr uns auf einen Kaffee einladen wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall immer sehr. Ganz, ganz lieben Dank an Peter.
Genau, und natürlich könnt ihr euch auch dazu hinreißen lassen, jetzt schon auf den Kaffee-Link zu klicken, wenn ihr einfach denkt, zwei sympathische Typen, die einen Podcast aufnehmen, denen gebe ich mal einen Kaffee aus, aber macht's gerne auch vom Content abhängig. Apropos Content, die letzte Folge, da ging es ja über das Thema Red Flags bei den Softwareunternehmen, bei denen man sich bewirbt, wenn ich auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber bin. Und da haben wir zahlreiches Feedback bekommen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Wir freuen uns immer über den Austausch mit euch. Und insbesondere das Thema Interviewprozess ist natürlich ein Thema, was für euch ganz heiß ist. Und da haben wir auch zum Beispiel Feedback von Julia bekommen, die sagt, absolut Red Flags für sie, wenn man Coding-Challenges machen muss, obwohl man super erfahren ist. Und dann auch Coding-Challenges, die tatsächlich nichts mit den Aufgaben im späteren Job zu tun haben, sprich solche Spielaufgaben, wo man irgendwelche 0815-Algorithmen nachimplementieren muss, das ist für sie ein absoluter Red Flag.
Fand ich ganz spannend, sie hat ja irgendwie auf LinkedIn kommentiert, als wir die Folge gepostet haben und hat dann irgendwie geschrieben, sie hat in dem entsprechenden Repository an der markierten Stelle einfach nur einen Kommentar hinterlassen mit dem, was sie von solchen Aufgaben hält und ist aber trotzdem zum Gespräch eingeladen worden, was sie ja wohl dankend abgesagt hat. Fand ich eine coole Aktion.
Ja, und dann haben wir noch von Cian Crystal auf Spotify Feedback bekommen und für sie oder für ihn ist das Thema Teamzusammensetzung im zukünftigen Entwicklungsteam, in dem man anfangen würde, auch ein ganz wichtiges Thema und da wäre ein absolutes Red Flag, wenn man mit dem Team spricht oder mal nachfragt und dann die Rückmeldung kriegt, dass fast nur Junior Developer dabei sind, also alle Leute, die irgendwie ganz frisch aus der Uni oder Werkstudenten oder gerade mit der Ausbildung fertig. Das ist da ein absolutes Red Flag. Ich gehe davon aus, das liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass man entweder mit einer Firma arbeitet oder arbeiten würde, die einfach extrem aufs Geld guckt und deswegen bei den Personalkosten spart oder dass die Teams sich regelmäßig verändern und gerade die erfahrenen Leute in andere Projekte abgezogen werden oder die Firma verlassen. Also das ist auch wirklich ein Red Flag von meiner Seite. Vielen Dank für das Feedback.
Dann hat auch auf Spotify noch jemand geschrieben, dass es ein Red Flag ist, nicht, also irgendwie fehlende Weiterbildung. Also, dass einem die Teilnahme an Konferenzen verwehrt wird oder nicht möglich ist. Oder dass man generell da irgendwie keine Möglichkeit der Weiterbildung hat. Habe ich, glaube ich, in meiner Top 5 gar nicht erwähnt, bin ich aber auch dabei. Also, mir ist es ja eh immer super wichtig, ganz relativ aktuell auf meinem Wissensstand zu bleiben. Und wenn das von meinem Arbeitgeber nicht unterstützt wird, dann passt wahrscheinlich auch für mich nicht zusammen. Fand ich also auch ein guter Punkt. Und auch, fand ich generell super spannend, das ist eine Folge, auf der wir sehr viel Feedback bekommen haben. Das macht immer viel Spaß, damit euch zu diskutieren. Und das ist ja auch ganz geil, dass Spotify jetzt irgendwie eingeführt hat, dass ihr auch Folgen kommentieren könnt. Also wenn wir nachher in unserem Thema Quatsch erzählen oder irgendwie ihr noch eine Ergänzung habt, ihr eine Frage habt, ihr einen Kommentar habt, dann scheut nicht davor zurück, uns das entweder in die Kommentarfunktion hier bei Spotify zu schreiben oder wenn ihr auf einem anderen Podcast-Player unterwegs seid, könnt ihr uns auch immer gerne einfach eine E-Mail hinterlassen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch eine E-Mail-Adresse. Oder ihr kommentiert oder ihr findet schon einen Weg, uns zu erreichen. Wir freuen uns auf jeden Fall immer sehr. Also haltet euch da nicht zurück.
Und sagt uns gerne auch, ob ihr das spannend findet, einfach auch die Feedbacks aus der Community mal ein bisschen zurückzubekommen, dann in der nächsten Folge jeweils. Wir finden es selber super spannend und ich glaube auch, ihr könnt alle davon profitieren, einfach noch mehr Inspiration auch von anderen zu bekommen, die diesen Podcast hören. Steigen wir aber ins heutige Thema ein und das heutige Thema ist, ihr habt es schon im Titel gesehen, Githooks. Robin Manuel, das Thema hast du für heute mitgebracht. Warum hast du dich mit dem Thema auseinandergesetzt und warum beschäftigst du dich gerade damit?
Ja, ganz genau, genug gelabert, jetzt mal wieder rein in so ein Tech-Thema. Und zwar, ich beschäftige mich ja eigentlich immer sehr, sehr viel damit, so Team-Effektivität und Effizienz zu optimieren. Ein großer Fan davon, einen einheitlichen Coding-Style in Repositories zu haben. Und im Rahmen dieser Optimierung ist bei uns in einigen Projekten immer wieder aufgefallen, dass es zu ja, relativ viel Frustration kommen kann, wenn manche Dinge erst auffallen, wenn der Pull-Request automatisiert gecheckt wird. Ne? Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Die Flows sind bei uns eigentlich fast immer so, und das ist, glaube ich, auch bei euch, Malte, immer so. Ein Entwickler, eine Entwicklerin schreibt Code auf einem eigenen Branch. Dieser Branch wird dann im Rahmen eines Pull-Requests oder Merge-Requests oder je nachdem, welches Tooling man da verwendet, dann quasi als Vorschlag, um es in den Main-Branch zu mergen, irgendwo bereitgestellt. Und dann gibt es ein menschliches Review und gleichzeitig laufen da automatisierte CI-Checks ab. Das heißt, irgendwelche Skripte checken zum Beispiel, ob sich an den eigentlichen Coding-Style gehalten wurde, checken, ob der Code überhaupt baut, ob die ganzen Tests durchlaufen. Und erst wenn das alles irgendwie grün ist, dann sollte überhaupt erst ein Mensch drauf gucken. Und nur wenn das beides halt irgendwie durch das Review gegangen ist, wird der Code akzeptiert und in den Main-Branch gemerged. Und jetzt kann es vorkommen, dass jemand sich ganz viel Mühe gibt, auch tollen Code schreibt und den dann irgendwie eincheckt und dann ja eigentlich fertig ist mit seiner oder ihrer Arbeit, sich vielleicht schon einer neuen Aufgabe widmet und dann 10 Minuten später eine E-Mail bekommt von dem von GitHub zum Beispiel, sagen, hey, dein Bild hier ist fehlgeschlagen oder deine CI-Checks sind fehlgeschlagen, weil du dich zum Beispiel nicht an den Coding-Style gehalten hast. Und das kann einfach auch sein, weil hier am Ende ein Leerzeichen zu viel ist und wir eigentlich gesagt haben, dass alle Trailing-Leerzeichen verschwinden sollen. Oder, ne, also wir haben ja eigentlich die ganzen Coding-Styles und sowas automatisiert. Es kann aber auch sein, dass es sowas heißt wie, die Tests laufen ja eigentlich fehl. Die hättest du eigentlich ja wahrscheinlich mal vorher bei dir ausführen sollen. Das ist technisch kein Problem, muss man halt einfach nochmal ran. Das heißt, man checkt sich diesen Branch nochmal aus, fixt die Sachen. Meistens kann man das auch automatisiert über ein Skript fixen. Ne? Keiner von uns baut mehr Coding-Style, wo man per Hand jetzt jede Datei checken muss. Da haben wir auch eine eigene Folge hier im Podcast mal zugemacht. Aber dann ist man ja vielleicht schon wieder aus dem Thema raus, weil man schon seit 10 Minuten was anderes macht, muss da wieder in diesen Branch rein, muss dann Sachen fixen, muss das dann an einen neuen Commit verpacken, diesen Commit wieder pushen. Der ganze Build-Pipeline läuft wieder los. Und das wollten wir ändern. Wir wussten, da gibt's irgendwas für, das heißt Git-Hooks. Das haben wir uns aber nie so richtig angeguckt. Das war schon lange auf unserer To-Do-Liste. Und vor allem so im Prozess dieses ganzen Shift-Left-Motions, ne, wo man sagt, ich möchte so viel wie möglich, so früh wie möglich erkennen, haben wir uns überlegt, es wäre doch gut, sowas wie Styling und Linting-Issues oder dass der Code nicht baut oder dass die Tests nicht laufen, im Idealfall noch ein bisschen früher auffällt als erst in dieser Pipeline. Und dafür haben wir uns Git-Hooks angeguckt.
Das heißt, wir sprechen jetzt über ein Konzept, was in Git, also in diese Versionskontrolle mit Git fest eingebaut ist. Sprich, wenn ihr mit anderen Version-Control-Systemen arbeitet, mittlerweile arbeiten fast alle auf Git, aber es gibt natürlich noch Projekte, die auf anderen Systemen arbeiten, dann könnt ihr dieses System verwenden. Hooks kennt man auch aus anderen Zusammenhängen, zum Beispiel Webhooks, das ist das englische Wort für Haken, Hook. Das heißt, ich kann an diesem Haken Dinge einhängen. Und im Rahmen von Git-Hooks bedeutet das, dass ich bestimmte Skripte an bestimmten Situationen aufhängen kann. Sprich, wenn bestimmte Dinge passieren oder zu bestimmten Zeitpunkten, führt dieser Hook dazu, dass bestimmte Skripte ausgeführt werden. Und diese Skripte können genau diese Dinge tun, die du gerade beschrieben hast, die häufig natürlich in der CI stattfinden. Aber ich habe dann die Möglichkeit, diese Skripte auch schon sehr früh, also während der Entwicklungsphase und in bestimmten Situationen ausführen zu lassen und damit viele Probleme schon relativ früh zu erkennen und zu beheben. Sprich, wenn dann der Source Code auf mein Remote Repository gepusht wird, wo ich dann letzten Endes den Pull Request aufmache, dann sind viele Probleme bereits beseitigt und ich kann wirklich, während ich noch an dem Code arbeite oder noch bevor ich den Pull Request aufmache, viele Probleme beseitigen und habe dann halt nachher nicht den Stress, dass ich viele Iterationen habe, wo ich dann zusätzliche Commits auf den Pull-Request drauf pushe. Und das ist natürlich nicht nur für mich nervig. Und du hast gerade gesagt, ich habe mich vielleicht schon mit anderen Themen auseinandergesetzt, bis dann irgendwann die Rückmeldung von meinem CI-Prozess bekommt. Aber es ist natürlich auch für alle Reviewer, die in der Regel bei jedem weiteren Push dann eine Notification bekommen, dass sich was am Pull-Request geändert hat. Gegebenenfalls müssen bestimmte Checks neu ausgeführt werden, die dann wieder sehr long-running sind. Das heißt, das hat natürlich diverse Implikationen, nicht nur, dass Reviewer dann nochmal draufschauen müssen, was sich wieder verändert hat auf diesem Pull-Request, sondern natürlich auch langlaufende Prozesse, die gegebenenfalls nochmal durchgeführt werden müssen, weil man ja einfach durch den weiteren Commit per se vielleicht gar nicht erkennen kann, ob sich da jetzt substanziell was an dem Code geändert hat oder ob Robin Manuel einfach nur das vergessene Leerzeichen entfernt hat. Und dementsprechend sind solche lokal ausgeführten Skripte sehr hilfreich. Welche gibt's denn da?
Ja, das hier aufzulisten wäre wahrscheinlich viel zu lang. Es gibt nämlich eine ganze Liste. Wer da mal auf githooks.com geht, da gibt es einen User, der hat sich die Mühe gemacht, die alle aufzulisten. Die spannendsten sind aber, glaube ich, sowas wie, es gibt diesen Pre-Commit-Hook. Also ne, in dem Moment, bevor ich einen Commit abschicke, wird da ein Skript ausgeführt. Und nur wenn das mit dem Exit-Code 0 endet, dann darf ich überhaupt auch committen. Ansonsten gibt mir Git in dem Fall eine Fehlermeldung zurück. Pre-Push finde ich noch spannend. Also ne, was ich sagen kann, du kannst committen und committen, so viel du willst, aber bevor du es in dein Remote Repository pushst, wo du dann auch den Pull-Request aufmachen würdest. Da möchte ich noch mal ein paar Checks durchlaufen lassen. Oder ich kann alles durchlaufen lassen. Ne? Irgendein Skript, also einfach irgendein Bash-Skript. Und was ich auch noch spannend finde, ist, ich glaube, Pre-Message oder sowas heißt es. Da kann man dann, bevor jemand oder eine Commit-Message abschickt, ein Skript laufen lassen. Und das wird halt in der Regel dann dafür verwendet, dass ich halt schaue, Pre-Commit-Message heißt es, dass ich halt in der Regel schaue, dass meine Commit-Message vielleicht einem gewissen Standard unterliegt, wenn ich das denn machen möchte. Und das ist ja vor allem irgendwie so, ne? Es kann ja sein, dass ich zum Beispiel Conventional Commits verwende. Ist eigentlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Haben wir, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Werde ich unten mal verlinken in der Beschreibung. Aber Conventional Commits sind zum Beispiel, dann folgen meinen Commits eine bestimmte Regel. Das heißt, wenn ich einen Breaking Change mache oder einen Bugfix mache oder nur ein Feature hinzufüge, dann muss ich das direkt in der Commit-Message angeben. Und zum Beispiel eckige Klammer auf, Breaking, eckige Klammer zu. Und das Coole ist, dass ich dann darauf auch später automatisch zum Beispiel die nächste Versionsnummer generieren kann. Ne? Wenn niemand einen Breaking Change gemacht hat, wenn nur Fixes gab, zähle ich einfach die, wenn ich Semantic Versioning mache, zähle ich die Patch-Version zum Beispiel hoch und so weiter. Also Semantik, also wenn ich eine bestimmte Semantik in meinen Commit-Messages haben will, oder was wir zum Beispiel sofort eingeführt haben, ist, dass man dass bestimmte Wörter da verboten sind. Also ich reagiere total allergisch, wenn so eine Commit-Message einfach nur Fix oder WIP für Work in Progress heißt. Und da kannst du auch ganz selber, du kannst ja wirklich alles machen, kannst komplette Skripte ausführen und einfach sagen, so, das ist mein Regex, wenn das da nicht reinfällt, dann darf ich diese Commit-Message gar nicht committen.
Das sind ja alles clientseitige Hooks, sprich, die werden dann auf deiner Maschine ausgelöst und führen dann Skripte auf deiner lokalen Entwicklungsmaschine aus. Es gibt natürlich auch Server-Side-Hooks, die ihr auf manchen Source-Control-Systemen direkt auch verwenden könnt, zum Beispiel ein Pre-Receive-Hook, wo dann etwas ausgeführt wird, bevor der eigene Source-Code dann empfangen wird von dem Git-Server. Die haben durchaus Herausforderungen, weil man die natürlich dann in dem eigenen Source-Control-System-Server einbinden muss. Es funktioniert natürlich bei den ganzen Cloud-Services schon mal in der Regel per se nicht. Das heißt, wenn ich sowas wie GitHub verwende, kann ich gar keine Pre-Receive-Hooks verwenden. Wenn ich zum Beispiel einen eigenen Server betreibe für meinen Git, dann kann ich sowas in der Regel einbinden. Aber ich sollte mich halt nicht darauf verlassen, dass es so etwas gibt, weil es nur in bestimmten Szenarien überhaupt zur Verfügung steht. Und es führt natürlich eine gewisse Komplexität ein, wie zum Beispiel eine Last, die auf dem Server erzeugt wird. Weil wenn bei jedem Push eines Developers bestimmte Skripte auf dem Server ausgeführt werden und ich habe halt ein paar tausend Devs, die irgendwie darauf arbeiten, kann das natürlich dazu führen, dass mein Server ordentlich Last kriegt. Also das ist durchaus komplex, wohingegen die Client-Side-Hooks eigentlich sehr leicht zu handeln sind, weil sie halt nur die lokale Maschine des Developers betreffen, was aber wiederum auch ein Nachteil sein kann, weil ich natürlich das Ganze nicht so ohne weiteres als zentrales System etablieren kann. Ich kann nicht als Unternehmen sagen, bestimmte Skripte und bestimmte Hooks werden von allen Developern eingerichtet, weil ich natürlich die lokale Maschine dementsprechend konfigurieren muss. Da kann ich natürlich auch Konfigurationsskripte mitgeben, die so etwas automatisiert machen. Aber natürlich hast du, und wir hatten ja auch in der Folge über die Red Flags darüber gesprochen, du willst volle Kontrolle über deinen Rechner haben. Und natürlich kannst du dann auch als Developer hingehen und sagen, ach, das nervt mich, ich stelle jetzt mal den Skript aus, was halt das Linting jedes Mal durchführt. Das können wir natürlich dann vielleicht als zentrale Instanz, denen das wichtig ist, nicht erzwingen. Aber der Vorteil ist, dass natürlich alles auf der lokalen Maschine möglich ist und wir jetzt dann nicht an der zentralen Stelle irgendwie unnötig Last erzeugen oder Probleme für alle verursachen.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also A, ich finde, GitHooks sind kein Kontrollinstrument, sondern sind eher was, um Frustration zu vermeiden. Deswegen finde ich auch immer ganz wichtig, dass eine Hook sollten ganz, ganz schnell sein, sollten jetzt irgendwie kurz eben zwei Sachen checken können. Ich möchte nicht jedes Mal bei einem Commit 10 Minuten warten, bis da irgendwie was durchläuft. Und du hast es gerade schon gesagt, einer der Hauptprobleme von GitHooks ist, dass die einfach umgangen werden können. Also entweder ich stelle sie einfach aus auf meiner lokalen Maschine. Ich kann aber auch immer, wenn ich dem Git-Commit-Command das Flag --- no verify mitgebe, werden gar keine GitHooks ausgeführt. Deswegen, wenn ich da etwas abprüfen möchte, ob ein Code bestimmten Standards entspricht, dann muss ich das auf jeden Fall auf meinem Server im PR-Check nochmal prüfen. Also für mich sind GitHooks ein Instrument, um Frustration bei meinem Developern zu vermeiden. Deswegen hoffe ich auch, dass das gerne angenommen wird. Wenn jemand sagt, nö, möchte ich nicht, dann okay, von mir aus nicht, weil spätestens auf dem Server wird es nochmal gegengecheckt. Das sollte eher was sein, wo sich dann lokal meine Checks durchlaufen lassen kann.
Vielleicht nochmal zusammenfassend, wofür ist es gut geeignet? Also du hast gerade gesagt, für sowas Styling, Linting, Commit-Messages zu checken, zu gucken, welche Branch-Names werden verwendet, so allgemein die Coding-Styles. Also alles, was sehr schnell gemacht werden kann, was ich eigentlich auch schon als Developer möglichst früh fixen sollte. Wofür es relativ schlecht geeignet ist, natürlich alles ist möglich, aber es gibt natürlich Szenarien, da nervt man dann die Developer mehr oder hat ein Problem am Ende mit der Sicherheit, wenn man nämlich zum Beispiel hingeht und Code Security oder Code Vulnerability Scanning auf der lokalen Maschine über GitHooks auslöst oder vielleicht Secret Scanning lokal auslöst, kann am Ende nicht schaden, aber bei Security sollte man natürlich sicher gehen, dass das auf jeden Fall gecheckt wird und das sind in der Regel auch etwas länger laufende Prozesse, gerade solche Vulnerability Scanner brauchen halt einige Minuten und da möchte ich natürlich nicht meine Developer bei jedem Push auf den Server irgendwie erstmal in die Warteschleife schicken, bevor sie letzten Endes den Push durchführen können und das sind Sachen, die sollten müssen auf jeden Fall im CI eingebunden werden, um halt sicherzugehen, dass die Code Security sichergestellt ist. Wenn ich noch zusätzlich bestimmte Checks auf der lokalen Maschine den Developern zumuten möchte, dann muss ich mir das überlegen, ob ich das tue. Aber grundsätzlich würde ich eher sagen, für solche sicherheitsrelevanten Dinge sind GitHooks weniger geeignet, insbesondere weil du vielleicht auch auf deiner Development-Maschine gar nicht so viel Rechenpower hast, um halt in wirklich überschaubarer Zeit solche komplexen Scans auch durchzuführen.
Ja, 100%. Also ich kann ja mal kurz sagen, was wir damit machen. Also das Einzige, was wir damit tun, ist, wir linten Commit-Messages, das machen wir. Wir linten Branch-Names, das machen wir. Und wir gucken einfach, ob unser Coding-Style passt. Und das ist vor allem halt bei uns einfach so eine Mischung aus Editor-Config, ESLint und so weiter. Irgendwas, was du schnell linten kannst. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese GitHooks eher ein Angebot, eine Option sind für die Entwickler und Entwicklerinnen in meinem Team. Denn nicht nur können sie oft umgangen werden, ich gehe gleich mal kurz darauf ein, wie GitHooks denn funktionieren, denn dann versteht man auch so ein bisschen, dass das gar nicht standardmäßig auf jeder Maschine einfach aktiviert ist. Das heißt, es ist nicht so, dass ich ein Repository auschecke und dann automatisch diese GitHooks beim Committen und sowas eingeführt werde, sondern ich muss sie mehr oder weniger aktivieren oder meinen Git-Ordner kopieren, weil es gibt einfach Umgebungen, die diese GitHooks komplett ignorieren würden. Bedeutet zum Beispiel, wenn ich in GitHub, zum Beispiel im Browser, kann ich halt einzelne Dateien auch mal kurz editieren und dann irgendwie einchecken. Da werden überhaupt keine GitHooks aufgerufen, habe ich gar keine Möglichkeit. Oder selbst wenn ich mir irgendwie eine Remote-Umgebung zusammen konfigurieren, einen Dev-Container oder bei GitHub ist es auch irgendwie Codespaces oder sowas, das by default haben die meine GitHooks nicht installiert und das liegt an folgendem, sag ich mal, Problem oder Herausforderung, so ein bisschen wie GitHooks designed sind. Und das liegt daran, dass Hooks im .git-Ordner liegen. Da gibt es nämlich im .git-Ordner, wer da mal reinguckt, da gibt es einen Ordner Hooks und da gibt es dann für jeden Hook, den ich ausführen kann, kann ich da ein Skript hinterlegen, was genauso heißt wie der Hook. Also wenn ich einen Pre-Commit-Hook haben will, muss ich ein Skript hinterlegen, was einfach nur pre-commit heißt und dem halt Ausführrechte geben, also unter Linux-basierten Maschinen chmod plus x und dann Name der Datei. Und das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass der .git-Ordner nicht Teil meiner Versionskontrolle ist. Da habe ich keine History oder irgendwas drauf, der ist da nicht Teil von. Das heißt, eigentlich muss jeder Developer in meinem Team in diesen .git-Ordner in dem Ordner /hooks diese Skripte hinterlegen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, diese Skripte natürlich auch irgendwo anders einzuchecken. Also ich kann mir zum Beispiel einen Ordner in meinem Repository anlegen, der heißt foo, oder bei uns heißt der off.githooks, und kann dann mein lokales Git so konfigurieren, dass er sich die Hooks aus diesem Ordner nimmt. Da kann ich dann git commit sagen und dann sagen, mein Hook-Path ist jetzt nicht mehr der Standard-Path, also nicht mehr das aus dem Git-Ordner, sondern bitte der .git-Hooks-Ordner auf der Root-Ebene auf meinem Repository. Aber dieses Kommando muss ich eben ausführen einmalig, um das lokale Git so zu konfigurieren. Das bedeutet, wenn irgendjemand Neues in meinem Team oder eine Remote-Umgebung sich mein Git-Repository klont, hat es die Hooks nicht. Es mag sein, dass die Hooks in diesem Repository liegen, aber auch dann muss ich einmal git config core.hookpath und so weiter ausführen, um mein Git entsprechend so zu konfigurieren, dass es sich die Hooks aus diesem Ordner nimmt. Das heißt, es gibt ganz viele Umgebungen, in denen diese Hooks gar nicht greifen. Die Hooks können umgangen werden mit diesem --noVerify-Flag. Das heißt, es sollte eigentlich eine Hilfestellung sein, um nicht so häufig einen Failing-Check in meinem Pull-Request-Checks zu haben und frühzeitig eben Dinge zu erkennen.
Du hast ja jetzt die Möglichkeit, Hilfestellungen zu geben, aber wir hatten es ja vorher schon gesagt, es ist sehr schwer, es dann auch letzten Endes zu erzwingen. Das heißt, es ist, wie gesagt, eine Hilfe und kein Kontrollmechanismus. Ja. Wenn ihr im Projekt GitHooks einsetzen wollt, ist wirklich eine gute Idee, die wirklich mitzuversionieren im Kontrollsystem, aber dann ein kleines Skript irgendwie beizulegen, die halt diese Config dann für die Developer ausführt, vielleicht einfach als Reminder, hey, wenn ihr zum ersten Mal das Repository klont, führt diesen One-Liner aus, um halt eure Hooks richtig einzurichten, damit ihr halt sicher gehen könnt, dass bestimmte Checks lokal auch ausgeführt werden.
Und da gibt es natürlich noch ein weiteres Problem, wenn ich diese Checks ausführe, haben wir gerade gesagt, das sind meistens einfach irgendwelche Bash-Skripte, dann, weiß ich nicht, verweisen die vielleicht auch auf irgendwelche Tools, die ich vielleicht halt lokal noch gar nicht installiert habe. Also ganz klassisch, es gibt zum Beispiel ein Tool, das heißt gitlint. Das ist einfach ein Kommandozeilentool, mit dem kann ich Commit-Messages linten. Das heißt, ich kann mir eine .gitlint-Datei in den Root-Ordner meines Repositories legen, wo dann die ganzen Regeln aufgelistet sind, nach denen ich meine Commit-Messages linten möchte. Und wenn ich dann gitlint ausführe auf der Kommandozeile oder in einem Skript oder wo auch immer, kann ich eben dann meine aktuellen oder alle Commit-Messages des aktuellen Branches oder sowas linten. Und wenn ich jetzt in meinem GitHook-Skript gitlint aufrufe und der Developer oder die Remote-Umgebung, die ich das ausführe, dieses gitlint-Tool gar nicht installiert hat, dann failt natürlich auch dieses Skript. Das heißt, ich muss eigentlich nicht nur die Skripte von meinen GitHooks verwalten, sondern ich muss auch irgendwie die Tools verwalten, die da drin verwendet werden. Und ihr merkt schon, das ist so komplex, dass sich dann natürlich schon mal jemand Gedanken darüber gemacht hat, das zu vereinfachen. Und da gibt es eine ganze Menge Tools da draußen, die einem so ein bisschen helfen, GitHooks einfach zu machen. Ich glaube, das, was am weitesten verbreitet ist, ist Husky. Das ist ein Tool, was besonders beliebt ist bei JavaScript-Projekten oder bei halt Node.js-Projekten, weil ich da einfach in meine package.json-Datei auch GitHooks eintragen kann. Das heißt, ich verwalte ja eh schon meine package.json, meine Dependencies und meine Dev-Dependencies, also sowas wie gitlint oder eclint oder von mir ist auch irgendwie editor-config-lint, kann ich natürlich dann eh über meine Dev-Dependencies in der package.json verwalten, und Husky konfiguriert mir dann so, dass ich auch die Skripte oder einfach das, was dann ausgeführt werden soll bei pre-commit, bei pre-push und so weiter, auch in dieser package.json verwalten kann. Ist da sehr beliebt, habe ich nicht so gerne verwendet, aus dem Hauptgrund, dass es sich halt einfach, dass es braucht halt eine package.json, und wenn ich jetzt zum Beispiel ein .NET-Projekt habe oder sowas, dann habe ich die nicht. Klar könnte ich die auch haben, aber es integriert sich schon sehr in diese Node.js-JavaScript-Welt. Ich bin dann irgendwann über ein Tool gestolpert, was ich sehr, sehr cool finde, und das heißt Pre-Commit. Und bei Pre-Commit, das ist auch ein Kommandozeilentool, kann ich halt GitHooks aller Art in einer zentralen Datei managen und auch dessen oder deren Dependencies. Das heißt, ich kann mit Pre-Commit sagen, hey, hier, ich verwende gitlint, und gitlint kriegt man übrigens da und daher. Und das heißt, meine Developer müssen, wenn sie mein Repository auschecken, nur einmal Pre-Commit Install ausführen, und der holt sich dann sowohl die ganzen Dependencies, die in meinen Skripten verwendet werden, als auch konfiguriert er mein Git-Repository so, dass er diese Skripte dann eben zusammenbastelt und in den .git/hook-Ordner kopiert. Und das Coole an Pre-Commit ist auch, dass ich dasselbe Tool dann auch quasi verwenden kann, um in meiner CI nochmal zu checken, ob diese Regeln denn verwendet wurden. Also das ist absolute Empfehlung von mir, Pre-Commit einzusetzen. Also alles, was wir gerade hier nennen, ist ohnehin nochmal unten verlinkt. Aber damit kann ich halt sowohl meine Git-Hooks konfigurieren und dafür sicherstellen, dass deren Dependencies eben lokal installiert sind auf der Maschine, als auch nachher Checks durchzuführen, ob das auch wirklich verwendet wurde. Ich habe da mehrere Blogposts zu gefunden. Ich schreibe aber selber gerade nochmal in einem, weil ich das irgendwie nirgendwo so richtig gut zusammengefasst bekomme. Das heißt, sollte ich das schaffen, diesen Blogpost jetzt noch rechtzeitig zu schreiben und zu publishen, findet ihr unten auch nochmal einen Link. Den nenne ich The Ultimate Guide to Git Hooks. Da würde ich alles, was ich gerade nochmal gesagt habe, auch mit Codebeispielen nochmal zusammenfassen. Aber von der Toolchain ist das meine Empfehlung. Ich würde es wahrscheinlich nicht selber machen oder diese Skripte da nicht selber einchecken, sondern sowas wie Git, wie Pre-Commit oder Husky verwenden.
Was auch ein ganz spannendes Projekt ist, ist vor ein paar Jahren, ich glaube vor 2 Jahren von GitHub Open Source worden, nennt sich Superlinter. Ist ein Linting-Tool für diverse Entwicklungssprachen. Also ist halt alles von Infrastructure as Code Templates über C-Sharp, JavaScript, ist alles in einem Linting-Tool drin. Funktioniert halt sowohl in CI-Systemen als auch lokal, wenn man das möchte. Primär gedacht für das CI-System, aber durchaus, wenn man sich mit diesen Tools auseinandersetzt, durchaus mal etwas, was man sich angucken kann.
Ja, finde ich spannend, weil wir da bisher auch irgendwie so einen Mischmasch haben, ne? Im EC-Lint, wir haben ES-Lint, wir haben was haben wir noch? Wir haben Prettier und die ganzen Sachen. Also eigentlich ist da auch Zeit für Konsolidierung, das stimmt. Ja, das ist eigentlich das Thema GitHooks. Zusammenfassend vielleicht noch so ein paar Tipps, die wir irgendwie gemerkt haben bei uns. Ist also, ich finde immer, GitHooks sollten schnell und verlässlich sein. Sonst habe ich halt einen Slowdown in meinem normalen Zyklus und das führt auch immer zu Frustrationen. Also mal eben schnell irgendwas checken. Und ich sollte mir halt gut überlegen, checke ich es wirklich bei jedem Commit oder checke ich es vielleicht, bevor ich pushe. Also muss jeder meiner Commits Code enthalten, der sauber baut, wo die Tests durchlaufen und der Coding-Style stimmt? Oder muss ich einfach, wenn ich pushe, einen Stand haben, der baut, wenn ich das überhaupt checken will? Also wenn ich bauen überhaupt checken will, dann würde ich es immer nur vorm Pushen checken und das gleiche gilt für Tests. Aber für meinen Coding-Style ist mir wichtig, dass jeder Commit richtig gestylt ist oder ist mir wichtig, dass am Ende das, was ich da pushe vom Branch, richtig gestylt ist. Hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf an, was für eine Merging-Strategie ich habe. Ne? Wenn ich so ein Squash-Commit habe, ist es mir ja egal, wie die Commits vorher waren. Wenn ich die Einzel-Commits aber behalte, dann will ich vielleicht, dass jeder Commit richtig gelintet ist. Da kann ich mir so ein bisschen was überlegen. Und das zweite Thema, das fand ich immer ganz wichtig bei dieser Recherche, das ist aber eine Meinungsfrage, könnt ihr uns auch gerne mal sagen, was ihr dazu meint oder wie ihr das seht. Ich finde, also meiner Meinung nach, sollten Git-Hooks nichts verändern, sondern nur validieren. Es gibt Menschen, Repositories und Projekte da draußen, wo die Git-Hooks einfach automatisch die Coding-Styles machen oder einfach automatisch, also auch wirklich Dateien verändern und das dann einfach einchecken. Und das fühlt sich für mich irgendwie nicht ganz richtig an, dass eine andere Datei eingecheckt wird, als die ich gerade in meinem Editor offen habe. Kann natürlich so ein Convenience-Feature sein, dass ich einfach sage, jo, das verändert ja nichts. Aber generell finde ich, dass diese Hooks nur checken sollten, also nur validieren sollten nichts verändern sollten. Und mein dritter und letzter Tipp wäre immer, da geht es auch nochmal in Richtung Performance, wenn man so Files checkt, dann reicht es ja eigentlich nur, die Änderungen zu checken. Also was diese meisten Tools ja machen, wenn ich jetzt so ein ECLint oder irgendwie so ein Prettier aufrufe, dann wird das ja über alle Dateien einmal rüberlaufen lassen. Und ich sag mal, 99% der Dateien im Repository habe ich ja gar nicht angefasst. Die sollten also cool sein. Und ich sollte eigentlich nur die Staged Changes checken, also nur die Änderungen. Und dann kann ich nochmal sehr viel mehr Performance aus so einem Git-Hook rausholen, wenn ich nur die 10 Dateien checke oder 20 Dateien checke, die vielleicht gerade in diesem Commit angefasst wurden und nicht das Ganze durch mein komplettes Repo laufen lasse.
Vielleicht noch eine ergänzende Sache, die ich ganz spannend finde, ist, dass das Ganze ja immer in Zusammenhang mit internen Style-Guidelines und Convention steht. Das heißt, man hat nicht nur die Skripte und die Hooks, sondern hat halt auch sein Dokument, wo alles dokumentiert ist, welche Coding-Styles verwendet man. Verweise ich nochmal auf, ich glaube, es war sogar Folge 2, die wir aufgenommen haben, wo es um Coding-Styles ging. Aber auch so Themen wie die Definition, wie Commit-Messages aufgebaut werden sollen und wie ich halt auf bestimmte Work-Items referenziere. Das muss natürlich alles klar dokumentiert sein. Und erst wenn ich das erarbeitet habe, kann ich überhaupt den nächsten Schritt machen und das Tooling einführen, sprich diese ganzen Linting-Tools in place bringen, die dann letzten Endes auf Basis der GitHooks laufen. Das heißt, erster Schritt ist erstmal zu dokumentieren, was möchte ich erreichen, und im zweiten Schritt die entsprechenden Tools zu etablieren und am besten auf keinen Fall den zweiten Schritt nach dem ersten machen, weil natürlich bringen alle diese Linter, die man dann über GitHooks einbinden kann, irgendwelche Standard-Settings mit, aber ihr müsst als erstes mal hingehen und euch mit dem Team auf einen Standard einigen, weil letzten Endes dann alle das gleiche Skript laufen lassen und auf dem gleichen Standard sein werden. Und damit müssen natürlich auch alle irgendwo einverstanden sein, beziehungsweise es akzeptieren, dass alle auf diesem gleichen Standard arbeiten.
Genau, da helfen natürlich auch so opinionated Style Guides, die man gar nicht verändern kann. Sowas wie Prettier. Aber dazu hört euch am besten einfach die Folge an. Im Idealfall die beste Vorbereitung für GitHooks, sich einfach die letzten 62 To-Do-Cast-Folgen einmal durchzuhören. Da haben wir so ein bisschen die Reise, wie wir auch dahin gegangen sind, wahrscheinlich ganz gut beschrieben. Ansonsten freut uns natürlich auch, wenn ihr diese Folge hilfreich fandet. Lasst uns da gerne Feedback zu da. Wie schon eingangs erwähnt, wenn ihr es cool fandet und uns auf einen virtuellen Kaffee einladen wollt, dann könnt ihr das unten gerne tun. Wenn ihr Meinungen zu GitHooks habt, könnt ihr das natürlich auch gerne mit uns teilen. Also wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über E-Mails. Lasst uns da gerne Feedback da, auch wie ihr generell diese Folge fandet.
Und was wir insbesondere toll finden, sind natürlich Bewertungen auf Apple Podcasts. Da sieht es aktuell noch ein bisschen mau aus. Also wenn ihr uns auf einem Apple-Device hört über Apple Podcasts, lasst auch gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns nicht nur über jeden Stern, sondern auch über euer Feedback.
So ist es. Dann bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als uns wieder zu verabschieden. Danke, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Der To-Do-Cast erscheint alle 2 Wochen montags. Bis dahin, schreibt ganz viel Code, habt eine gute Zeit und bis ganz bald.
Bis dahin.